Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Im zweiten Vortrag etwas lesen aus dem dritten Buch Mose aus Kapitel 14. Danke. Dritte Mose 14 ab Vers 33. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch zum Eigentum gebe, und ich ein Aussatzübel an ein Haus setze im Land eures Eigentums, so soll der, dem das Haus gehört, kommen und es dem Priester melden und sprechen: Es sieht mir aus wie ein Übel am Haus. Und der Priester soll gebieten, dass man das Haus ausräume, ehe der Priester hineingeht, um das Übel zu besehen, damit nicht alles, was im Haus ist, unrein werde. Und danach soll der Priester hineingehen, um das Haus zu besehen. Und besieht er das Übel, und siehe, das Übel ist an den Wänden des Hauses grünliche oder rötliche Vertiefungen, und sie erscheinen tiefer als die Wand, so soll der Priester aus dem Haus hinaus an den Eingang des Hauses gehen und das Haus 7 Tage verschließen. Der Priester soll am 7. Tag wiederkommen, und besieht er es, und siehe, das Übel hat an den Wänden des Hauses um sich gegriffen, so soll der Priester gebieten, dass man die Steine, an denen das Übel ist, herausreiße und sie hinauswerfe außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort. Und das Haus soll man innen ringsum abkratzen und den Lehm, den man abgekratzt hat, hinausschütten außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort. Und man soll andere Steine nehmen und sie anstelle der Steine einsetzen, und man soll anderen Lehm nehmen und das Haus bewerfen. Und wenn das Übel nach dem Ausreißen der Steine und nach dem Abkratzen des Hauses und nach dem Bewerfen wiederkehrt und am Haus ausbricht, so soll der Priester kommen, und besieht er es, und siehe, das Übel hat am Haus um sich gegriffen, so ist es ein fressender Aussatz am Haus. Es ist unrein. Und man soll das Haus niederreißen, seine Steine und sein Holz und allen Lehm des Hauses, und es hinausschaffen außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort. Und wer in das Haus hineingeht, solange es verschlossen ist, wird unrein sein bis zum Abend. Und wer in dem Haus schläft, soll seine Kleider waschen, und wer in dem Haus isst, soll seine Kleider waschen. Wenn aber der Priester hineingeht und es besieht, und das siehe, das Übel hat am Haus nicht um sich gegriffen nach dem Bewerfen des Hauses, so soll der Priester das Haus für rein erklären, denn das Übel ist heil geworden. Und er soll zur Entsündigung des Hauses 2 Vögel nehmen und Zedernholz und Karmesin und Ysop. Und er schlachte den einen Vogel in ein irdenes Gefäß über lebendigem Wasser. Und er nehme das Zedernholz und den Ysop und das Karmesin und den lebenden Vogel und tauche sie in das Blut des geschlachteten Vogels und in das lebendige Wasser und besprenge das Haus 7-mal. Und er entsündige das Haus mit dem Blut des Vogels und mit dem lebendigen Wasser und mit dem lebenden Vogel und mit dem Zedernholz und mit dem Ysop und mit dem Karmesin. Und den lebenden Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen außerhalb der Stadt. Und so tue er Sühnung für das Haus, und es wird rein sein. Wir haben uns eben beschäftigt mit dem Aussatz einer Person. Und in Verbindung mit dem Aussatz an einer Person gibt es noch einen Abschnitt in 3. Mose 13, ab nämlich Vers 47. Da geht es noch um einen Sonderfall, und zwar um den Aussatz an einem Kleidungsstück. Dazu möchte ich kurz noch etwas sagen, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema jetzt kommen, zu dem Aussatz an einem Haus. Ein Kleidungsstück, das ist eng verbunden mit der Person, das ist mein Kleidungsstück, ja. Aber es ist mehr das Äußere, das, was man nach außen von mir sieht, vielleicht in meinem Verhalten, in meinen Gewohnheiten. Man könnte es vielleicht mal so sagen, das, was man an mir sieht, aber auch das, was man sieht, wo ich hingehe, wo ich mich befinde, wo ich mich aufhalte. Und im Blick auf diesen, sag mal, das äußere Lebensumfeld, das, was man an mir sieht, von mir, an mir, wie ich bin, wo ich bin, kann auch ein Aussatzübel entstehen. Man sollte das auch sorgfältig besehen werden. Und jetzt gab es, ich sag mal, drei verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wird in Vers 54 beschrieben. 3. Mose 13, Vers 54. Man soll dieses Kleidungsstück waschen, das, woran das Übel ist, und dann sollte es nochmal eingeschlossen werden. Wenn also an dem, was man so nach außen von mir, von meinem Leben, von meinem Verhalten, von meinen Verbindungen, von meinen Gewohnheiten sieht, auch so etwas entsteht, was fraglich ist, was ist das, worum geht's, dann muss das Wasser des Wortes Gottes darauf angewendet werden, wie sieht Gott das? Wie ist das in Gottes Augen zu sehen? Und wenn so das Wasser angewendet wurde, wird sich zeigen, ist es gut oder ist es nicht gut? Es könnte sein, sein zweiter Fall, Vers 56, wenn der Priester es besieht und siehe, das Übel ist blass geworden nach dem Waschen, so soll er es vom Kleid oder vom Fell oder von der Kette oder vom Einschlag abreißen. Also die Stelle, die kritisch war, die Stelle, die nicht gut war, die soll rausgerissen werden, weggetan werden. Kann sein, ich habe bestimmte Lebensgewohnheiten und da ist was, was nicht so gut. Das Wort Gottes wird als Maßstab angelegt. Dann kann es sein, ich muss mich da in einem gewissen Umfeld, an einem gewissen Punkt verändern. Ich muss es abreißen, das, was gefährlich ist, was kritisch ist, was sich vielleicht zu etwas Schlimmerem entwickeln könnte. Ich glaube, wir verstehen, was das bedeutet für unser Leben, oder? Wenn es wirklich Dinge gibt, die kritisch sind, wo wir die Sorge haben könnten, es wird sich vielleicht zu was Schlechtem entwickeln, dann ist doch mein Anspruch, es wegzutun, oder? Wir wollen doch nicht mit dem Feuer spielen, oder? Das wäre doch die andere Konsequenz. Wir haben gesagt, naja, komm, lassen wir einfach so, wird schon in Ordnung sein. Nein, abreißen, damit es sich nicht zum Negativen entwickelt. Der dritte Fall, der wird auch mehrmals genannt, einmal schon in Vers 52. Man soll das Kleid oder die Kette oder den Einschlag aus Wolle oder aus Leinen oder jedes Gerät aus Fell, woran das Übel ist, verbrennen. Denn es ist ein fressender Aussatz, es soll mit Feuer verbrannt werden. Vers 57 auch nochmal. Wenn es ein ausbrechender Aussatz ist, du sollst das Übel mit Feuer verbrennen. Du sollst das mit Feuer verbrennen, woran das Übel ist. Wenn etwas weggenommen wurde, etwas abgerissen wurde und dann blieb das andere gut, dann wurde es wieder als rein erklärt. Aber wenn es sich zeigte, dass es doch schlecht ist, böse ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Es muss mit Feuer verbrannt werden. Ich möchte euch mal ein ganz konkretes Beispiel sagen. Ich kenne einen Bruder, dem ich nach wie vor recht regelmäßig in Kontakt bin. Und der hat aus seinem privaten Umfeld den freien Internetzugang weggetan. Der hat gesagt, es ist zu gefährlich für mich. Er hat die Möglichkeit, seine Arbeitsstelle in der Pause oder außerhalb der Arbeitszeiten was zu erledigen ist im Internet. Ist einiges heutzutage zu erledigen. Aber er hat es zu Hause, ich sag's mal mit den Worten, verbrannt, weggetan. Er war so konsequent, dass er gesagt hat, ist mir zu gefährlich. Wird sich zum Aussatz entwickeln. Das, was vielleicht ein Fehltritt gewesen ist, kriegt man nicht in den Griff. Und dann muss man verbrennen. Das wollte ich gerne noch kurz vorstellen, dass es eben auch um den Aussatz am Kleid geht. Das gehört noch mit zu diesem Kapitel, wo der Aussatz an einer Person beschrieben wird. Es hängt also zusammen, aber es geht mehr um das Äußere, um die Gewohnheiten, um, wie gesagt, das, was man an mir sieht, von mir sieht, wie ich mich verhalte, wie ich auftrete, wo ich hingehe, was ich mache. Und da kann es sein, dass es so partielle Bereiche gibt, wo ich was ändern muss. Ich kann das Große und Ganze so lassen, aber ich merke, da ist eine Sache. Und wenn ich die ändere, geht's, das Stück ausreißen. Aber es kann auch sein, es gibt etwas, wo ich sage, nee, das muss ich wegtun aus meinem Leben. Es kann sein, es muss nicht immer so sein, aber es kann sein, dass man eine Arbeitsstelle wechselt, weil da vielleicht eine Kollegin ist, wo ich merke, wenn ich da jetzt nicht Abstand schaffe, geht das schief. Könnte sein, oder? Denk an den Josef. Nun hat er das nicht selber verändert in dem Sinn, aber trotzdem hat seine Arbeitsstelle gegen das Gefängnis eingetauscht, oder? Warum? Weil er konsequent blieb. Tag für Tag kam diese Versuchung. Der hatte jetzt, war ja ein Sklave, ja, der hatte jetzt nicht die Möglichkeit, die Arbeitsstelle zu wechseln. Aber er blieb konsequent und er hat Gott dafür gesorgt, dass die äußere Situation sich geändert hat. Und vielleicht können wir das einfach so für uns auch noch mitnehmen. Wir verstehen, denke ich, was das Kleid in unserem Leben bedeutet. Es geht jetzt nicht hier um so einen grauen Stoff darum. Das ist nicht das Entscheidende. Aber das, was man so an mir sieht, von mir, meinem Verhalten, welche Verbindungen ich habe und diese Gefahr im Blick auf dieses Übel, gibt es da auch. Wir kommen dann jetzt zu dem Abschnitt, den wir gelesen haben. Und da geht es um den Aussatz, das Aussatzübel an einem Haus. Es fällt ja auf, dass das jetzt nicht im gleichen Zusammenhang vorgestellt wird wie an einer Person, an einem Kleidungsstück. Nein, erst werden die Vorschriften vorgestellt, das, was zu tun ist, am Tag der Reinigung, wenn einer, der Aussatz hatte, frei davon geworden war. Dann sollte er bestimmte Dinge tun. Und am Ende, das Endergebnis war, dass er wieder freien Zugang hatte zu Gott, um als Anbeter zu kommen. Er konnte wieder ein Brandopfer opfern. Da war die Wiederherstellung, die Reinigung abgeschlossen. In gewissem Sinn haben wir das auch in unserem Lied, das wir eben gesungen haben. Wir haben ja nur die ersten beiden Strophen gesungen, aber wenn wir die vierte auch gesungen hätten, da steht, wir nahen durch dich, o Gottes Lamm, anbetend nun dem Throne. Warum ist das möglich? Weil wir passend dazu gemacht sind durch das Werk des Herrn Jesus. Und wir haben das eben nach dem ersten Vortrag im Gebet auch gesagt, das sind wir grundsätzlich ab dem Moment, wo wir uns bekehrt haben, wo Gott uns das neue Leben geschenkt hat. Da sind wir ab diesem Moment, was unsere Stellung angeht, heilig und untadelig vor Gott in Liebe. Sind wir passend gemacht, um in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und daran ändert sich nichts mehr. Was das praktische Leben angeht, kann es aber sein, dass die Sünde uns den Genuss dieser Gemeinschaft unmöglich macht. Und das Schöne ist, auch dafür ist das Werk des Herrn Jesus ausreichend. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist eigentlich ein Vers für Gläubige. Den Vers kann man auch evangelistisch anwenden, aber eigentlich ist das ein Vers für Gläubige. Johannes schreibt an Gläubige. Und er sagt, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ja, um eine Person. Da geht es in Kapitel 13 und auch in Kapitel 14 bis Vers 32, nämlich in Kapitel 14, um das, was zu tun ist, wenn jemand von dem Aussatz frei geworden ist. Aber jetzt kommt noch dieses andere Thema, nämlich Aussatz an einem Haus. Warum ist das in gewissem Sinn ein Anhang? Nun, die eine Antwort ist die, das ist eine Situation, die kam auf der Wüstenreise nicht vor. Auf der Wüstenreise lebten sie nicht in Häusern, sondern auf der Wüstenreise lebten sie in Zelten. Aber das mit der Person und das mit dem Kleidungsstück, das konnte schon auf dem Weg durch die Wüste relevant werden. Deswegen fängt das auch hier so an: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch zum Eigentum gebe, ja, dann würden sie in Häusern wohnen. Und auch dafür hat Gott jetzt Vorsorge getroffen. Natürlich geht es buchstäblich hier in dieser Vorschrift um ein tatsächliches Haus, in dem ein Israelit wohnte im Land Kanaan. Und wenn dann an einem solchen Haus, vielleicht sowas, wir würden heute vielleicht sagen, so ein Schimmelpilz, so ein böser Schimmelpilz entsteht, dann musste entsprechend verfahren werden. Und es konnte sogar so gravierend sein, dass das Haus abgerissen werden musste und dann neu ein neues Haus gebaut wurde. Die geistliche Bedeutung, das ist das, was uns interessiert. Das ist das, was der tiefere Sinn in diesen Themen aus dem Alten Testament ist. Sagt Paulus ja auch im 1. Korintherbrief zum Beispiel, dass das alles aufgeschrieben ist zu unserer Belehrung. Sicher nicht, mit welcher Farbe wir unsere Häuser streichen müssen, ja. Aber die geistliche Bedeutung davon. Und da stellen wir uns jetzt die Frage, worum geht es denn wohl, wenn es jetzt hier um ein Haus geht? Ich möchte gerne drei Antworten darauf geben. Und zu der ersten Antwort lese ich mal ein paar Bibelstellen. Einmal hier aus diesem dritten Buch Mose, Kapitel 10, damit wir nicht so weit und viel blättern müssen. Es geht mir jetzt gar nicht um den Zusammenhang in diesem Kapitel, deswegen sage ich dazu auch nichts, aber ich lese aus 3. Mose 10, Vers 6. Und Mose sprach zu Aaron und zu Eleasar und zu Itamar, seinen Söhnen: Eure Häupter sollt ihr nicht entblößen und eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht sterbt und er nicht erzürne über die ganze Gemeinde, aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, sollen diesen Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat. Da merken wir, da wird das Haus Israel genannt und gemeint ist das ganze Volk. Die Priester sollten jetzt keine Trauer zeigen. Ein bestimmter Grund wird angegeben, aber das ganze Haus Israel, also das ganze Volk als solches, sollte traurig sein in dieser Situation. Das Volk Israel wird also mit einem Haus verglichen. Und der Herr Jesus selbst tut das. Ich lese dazu mal einen Vers aus Matthäus Kapitel 23. Er spricht da konkret über die Stadt Jerusalem als Hauptstadt in diesem Land, in diesem Volk. Und dann sagt er in Vers 38, weil sie ihn nicht angenommen haben, Matthäus 23, Vers 38, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Uns ist klar, dass der Jesus hier nicht ein buchstäbliches Haus meint, sondern dass er hier, wenn er Haus sagt, das öde gelassen wird, an das Volk Israel denkt. Sie würden den Herrn nicht sehen, bis sie ihn annehmen mit diesen Worten: Gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Da lese ich einen dritten Vers aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 31. Jeremia 31, Vers 4, die erste Hälfte. Ich will dich wieder bauen, und du wirst gebaut werden, Jungfrau Israel. Da geht es auch um das Volk Israel. Und der Herr sagt, ich werde euch wieder bauen. So wie ein Haus, das abgerissen ist oder kaputt war, wieder gebaut wird. Das ist die erste Antwort von dem, wofür dieses Haus hier steht. Das Haus in Verbindung mit dem Aussatzübel steht für das Volk Israel. Gott hatte dieses Volk gebaut wie ein Haus. Er wollte bei diesem Volk wohnen. Aber dieses Volk hat sich von ihm abgewandt. Dieses Volk hat Götzendienst begangen. Dieses Volk ist durch und durch vom Aussatzübel befallen. Und deswegen wurde dieses Haus öde gelassen. Und deswegen wurde dieses Haus in dem Sinn niedergerissen, weil Israel als Volk Gottes beiseite gesetzt wurde. Das Schöne ist, Gott wird es wieder bauen. Es wird einmal der Augenblick kommen, wo sie den Herrn Jesus annehmen, den Messias. Und dann wird er dieses Volk oder dieses Haus wieder bauen. Und er wird auch wieder in ihrer Mitte wohnen. Aber weil dieses Volk ein götzendienerisches Volk geworden ist, ein ungehorsames Volk, ist es so, wie das hier in dieser Beschreibung mit dem Aussatz vorgestellt wird, niedergerissen worden. Wie viel Mühe hat sich Gott gegeben, dieses Volk immer wieder in sein Licht zu stellen? Wie viele Propheten hat er gesandt? Wie oft hat er Steine ausgerissen in dem Sinn? Er hat die 10 Stämme weggeführt, er hat die 2 Stämme weggeführt, er hat einen Überrest zurückgeführt. Immer wieder hat er sich gekümmert um dieses Volk. Aber am Ende ist doch offenbar geworden, es ist vom Aussatzübel befallen. So musste dieses Haus niedergerissen werden. Und das Schöne ist, es wird wieder gebaut. Ich möchte eine zweite Antwort geben. Und dazu lese ich einen Vers aus dem 2. Timotheusbrief. Timotheus 2, Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die eine zur Ehre und die anderen zur Unehre. Noch ein Vers aus Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Das sind 2 Bibelstellen aus dem Neuen Testament, die sprechen von der Christenheit. Und Paulus sieht schon voraus, dass diese Christenheit einmal zu einem großen Haus werden würde, wo Gefäße unterschiedlichster Art in diesem Haus sein würden, Gläubige und Ungläubige, die ein Bekenntnis haben, die sich Christen nennen, aber kein Leben aus Gott haben, weil sie sich nie bekehrt haben, und auch Gefäße sowohl zur Ehre als auch zur Unehre des Hausherrn. Und in dieser Stelle in Offenbarung 18, da wird es nicht so sehr mit einem Haus, sondern mehr mit einer Stadt, dieser Stadt Babylon, verglichen, aber auch als Behausung von ganz vielen unreinen Lehren und Praktiken und Dingen. Das ist die Christenheit als ein Haus. Und auch da wird leider deutlich, dass der Aussatz dieses Haus charakterisiert. Und deswegen wird die christuslose Christenheit auch einmal von dem Herrn Jesus gerichtet werden. Vorher wird er die wahren Gläubigen zu sich holen in den Himmel. Darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Ja, wir sind auch Teil dieser Christenheit, aber wir warten darauf, dass er uns zu sich holt. Zurück bleibt ein totes Bekenntnis, ein christliches System, wo keine Gläubigen mehr drin sind. Und dieses System, das wird einmal von dem Herrn Jesus berichtet. Seine zweite Antwort auf die Frage, wofür könnte dieses Haus stehen, das hier in 3. Mose 14 in Verbindung mit dem Aussatzübel vorgestellt wird. Eine dritte Bedeutung, ein dritter Punkt, da können wir daran denken, dass dieses Haus für eine örtliche Versammlung steht. Das ist eine örtliche Versammlung, Gläubige, die möchten gerne im Namen des Herrn Jesus versammelt sein und möchten so etwas von der Wahrheit über das Haus Gottes hier auf dieser Erde ausleben und verwirklichen. Das ist ihr Wunsch. Und überall da, wo Glaubende allein im Namen des Herrn Jesus zusammenkommen, wird auch etwas sichtbar vom Haus Gottes. Das soll uns jetzt etwas noch weiter beschäftigen, diese Möglichkeit, dieses Haus zu verstehen, das, was dieser Abschnitt dazu sagt. Nun kann es sein, dass an einem solchen Haus ein Aussatzübel entsteht. Ich möchte vorher, bevor ich dazu komme, noch gerne einen Gedanken sagen zu dieser Verbindung. Der sagt, wenn ihr in das Land kommt. Wir haben gesehen, es geht jetzt nicht um eine Situation, die in der Wüste stattfindet, sondern es geht darum, dass sie im Land sein würden, dann würden sie in Häusern wohnen. Was uns persönlich betrifft, so sind wir natürlich Himmelsbürger, ganz klar, aber wir gehen unseren Weg hier über diese Erde, sozusagen durch die Wüste. Und wenn wir an die Versammlung Gottes denken, dann verstehen wir, sie gehört nicht zu dieser Erde. Sie gehört, im Bild gesprochen, in das Land. Und dieses Land, das spricht vom Himmel. Die Versammlung wird zwar gebaut und gelebt hier auf der Erde, in der Zeit, aber sie gehört zum Himmel. Deswegen, wenn ihr in das Land kommt. Die Versammlung hat ihren Ursprung in Gott. Ihr Charakter ist himmlisch. Sie gehört zum Himmel. Aber sie wird natürlich gebaut und gelebt hier auf der Erde. Sie hat auch ihre Zukunft im Himmel. Sie wird einmal gesehen als diese Stadt, die aus dem Himmel von Gott kommt. Also da gehört sie hin. Aber jetzt geht es um die Situation, wo sie gebaut, gelebt wird hier auf der Erde. Und da kann es sein, dass ein solches Aussatzübel entsteht. Lass mich noch diesen Gedanken praktisch sagen. Ich glaube, in dem Maß, wie wir die Wahrheit über das Land vergessen, werden wir auch die Wertschätzung für die Versammlung in der Wertschätzung dafür nachlassen. Was meine ich damit? Ich meine damit, das Land, das Gott als Erbteil gibt, steht ja für uns, für den Himmel, und die Segnungen, die wir im Himmel besitzen, aber nicht den Himmel, wie wir einmal dort sein werden, sondern den Himmel, wie wir ihn heute schon genießen. Die geistlichen Segnungen, wie wir heute schon Freude daran haben. Als Israel nach Kanaan kam, da gab es noch Feinde dort. Wenn wir mal im Himmel sind, nach der Entrückung, gibt es keine Feinde mehr. Aber wenn wir jetzt die geistlichen Segnungen genießen wollen, Freude daran haben wollen, wenn wir jetzt uns geistlicherweise aufhalten wollen im Himmel, dann gibt's Widerstand. Da ist ein Feind da, Satan mit seinen Engeln, der will uns diese Freude rauben. Und das ist ein listiger Feind, er will uns in unseren irdischen Beziehungen zu Fall bringen, weil er weiß, wenn wir darin sündigen, dann haben wir keine Freude mehr an den geistlichen Segnungen. Er kann uns die geistlichen Segnungen nicht wegnehmen. Kann er nicht, aber er kann uns zu Fall bringen. Und ich glaube, dass es für uns ein Schlüssel ist, wirklich zu verstehen, dass wir zum Himmel gehören und wirklich als Himmelsbürger zu leben und wirklich Freude an den geistlichen Segnungen zu haben. Und dann werden wir auch eine Wertschätzung und ein Verständnis für das haben, was Gott uns über seine Versammlung mitteilt. Ich glaube, je mehr wir dieses himmlische Christentum aufgeben, je mehr wir an den Dingen dieser Erde hängen, desto weniger werden wir auch eine Wertschätzung haben für das, was Versammlung Gottes ist, und desto schwieriger wird es für uns, in den Angelegenheiten, die diese Versammlung betreffen, wirklich Gottes Gedanken umzusetzen. Wenn ihr in das Land kommt, und dann kommt die Belehrung über ein Haus. 5. Mose 12. Wenn ihr in das Land kommt, und dann kommt die Belehrung darüber, an welchem Ort man Gott nahen soll, um ihm Opfer zu bringen. Das ist der Punkt. Und ich glaube fast, dass das ein Problem ist unserer Zeit, dass wir so sehr mit den Dingen dieser Erde befasst sind und vielleicht so wenig wirklich himmlisches Christentum kennen und leben. Und da merken wir wieder, es ist gar nicht der Schlüssel, an irgendwelchen äußeren Verhaltensweisen rumzudoktern, dafür irgendwelche Regeln aufzustellen, sondern der Schlüssel ist, dass im Herzen was passiert. Dass wir im Herzen, mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren. Das ist interessant, meine ich. Passt so in unser Thema, ja? Apostelgeschichte 11. Da entsteht eine Versammlung in Antiochien. Krasse Sache. Erst sind da welche, die reden nur zu Juden. Dann sind da welche, die reden auch zu den Griechen. Und dann entsteht da eine Versammlung in Antiochien. Dann hört man in Jerusalem davon. Und dann denkt man nicht, naja, ist ja Antiochien, haben wir ja nichts mit zu tun. Nein, da weiß man, es ist eine Versammlung. Man schickt man einen dahin, Barnabas. Und dann kommt er dahin, der sieht die Gnade Gottes, der freut sich. Und was macht er dann? Er ermahnt alle, sich so zu verhalten, wie man das in Jerusalem gut findet. Nee, steht da nicht. Steht da nicht. Da steht, er ermahnt alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und in dem Maß, wie man mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharrt, wird man auch das Miteinander in der einen Versammlung leben. Wird man eine Wertschätzung dafür haben. Und vielleicht ist das hier auch der Zusammenhang, den wir in neutestamentlichem Sinn, was diese geistliche Bedeutung angeht, sehen können. Wenn ihr in das Land kommt und dann diese Belehrung über ein Haus. Nun, wir wollen jetzt noch etwas über diesen Punkt nachdenken, dass das Haus uns an eine örtliche Versammlung erinnert, wo man gerne die Wahrheit über das Haus Gottes verwirklichen und umsetzen möchte. Und jetzt kann es sein, dass an solchem Haus ein Übel entsteht. Und wieder genau das Gleiche wie bei einer, wenn ein solches Problem bei einer Person auftritt, man soll zum Priester gehen. Und der Priester muss die Sache im Licht Gottes aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus im Licht des Heiligtums besehen. Und dann kommt ein erster Schritt in Vers 36, man soll das Haus ausräumen. Nun, das heißt nicht, wenn wir das jetzt übertragen auf uns, dann müssen wir mal aufhören mit dem Zusammenkommen. Das meint das nicht. Aber es meint, man muss eine klare Stellungnahme zu dem Bösen haben und man muss einen Abstand zum Bösen schaffen. Man kann nicht so tun, als wäre alles gut. Man kann nicht so tun, als würde es uns alles nichts angehen. Das Haus sollte ausgeräumt werden. Also es sollte dem Rechnung getragen werden, dass da ein Problem ist. Und das können wir auch gut verstehen, wie das heute, ja, eine praktische Konsequenz hat, wenn da wirklich Böses ist, dann muss da eine Distanz zu geschaffen werden. Aber das heißt noch nicht, dass jetzt schon gehandelt wird, aber Es wird schon deutlich, dass es eine schwierige Situation ist, wo man nicht einfach so drüber hinweggehen kann. Nun, der Priester geht jetzt in dieses Haus, er besieht das Übel. Der Grund, dass da was herausgetan werden sollte, ist ja, dass das nicht auch unrein wäre. Und da merken wir, worum es geht, dass man eine klare Stellungnahme zu dem Bösen hat und sich damit nicht verbindet. Nun, der Priester besieht das Übel jetzt. Ja, er hat einen Eindruck davon. Verfärbungen, Vertiefungen erscheinen tiefer als die Wand. Also der Priester merkt, hier ist wirklich was nicht so, da ist was nicht in Ordnung. Er kann keine Entwarnung geben, sagen wir es mal so. Aber er soll noch kein Urteil sprechen, sondern er sieht da was, kann keine Entwarnung geben und das Haus soll 7 Tage verschlossen werden. Wir haben wieder das Gleiche wie eben. Es muss sorgfältig besehen werden und es muss ein klares Urteil möglich sein. Es reicht nicht, dass der Priester einen Eindruck hat, sondern es muss sich klar erweisen. Nun, die 7 Tage sind vergangen. Der Priester besieht es sich wieder und wir haben in Vers 39 auch wieder diesen Punkt, den wir schon hatten, eine Entwicklung ist sichtbar geworden. Das Übel hat um sich gegriffen. Nun, was ist jetzt zu tun? Es kommt Vers 40. Der Priester soll gebieten, dass man die Steine, an denen das Übel ist, herausreiße und sie hinauswerfe außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort. Wenn in einer örtlichen Versammlung eine Situation entsteht, dass da einer ist, der ein Böser genannt werden muss, der also in einem bösen Zustand ist, ob durch moralisch Böses, ob lehrmäßig Böses oder dadurch, dass er böse Verbindungen nicht aufgeben will, dann muss er hinausgetan werden. So wie diese Steine hier rausgerissen, rausgenommen und nach draußen an einen unreinen Ort gebracht werden mussten. Das ist der Weg, den uns das Neue Testament zeigt, zum Beispiel 1. Korinther 5, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Wir merken, es ist eine Zeit vorausgegangen, in der sich das erwiesen hat, dass es so ist. Und dann ist diese Handlung nötig, nachdem die Dinge klar sind. Aber das ist nicht alles. Diese Steine, die betroffen sind, die müssen hinausgetan werden. Und dann Vers 41, das Haus soll man innen ringsum abkratzen, den Lehm, den man abgekratzt hat, hinausschütten, außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort. Ich meine, dass wir daran denken dürfen, dass in einer solchen Situation die ganze Versammlung Leid tragen muss. Da muss in diesem Sinn der Lehm abgekratzt werden. Da kann man nicht sagen, habe ich nichts mit zu tun, war der. Nein, wir gehören zusammen. Und außerdem bin ich zu demselben fähig. Das kann mich nicht kalt lassen. Wir gehen mal in den 2. Korintherbrief. Paulus muss ja die Korinther tadeln, dass sie nicht Leid getragen hatten, nachdem eine solche Sache geschehen war in der Versammlung in Korinth. Und er tadelt sie nicht dafür, dass sie nicht wussten, was zu tun ist. Aber er tadelt sie dafür, dass sie nicht Leid getragen hatten. Und nachdem er ihnen das so klar und deutlich schreibt, lesen wir mal aus 2. Korinther 7, wie es nun in der Versammlung Reaktionen gegeben hatte, dort in Korinth. 2. Korinther 7, Vers 11. Denn siehe eben dieses, dass ihr gottgemäß betrübt worden seid. Wie viel Fleiß hat es bei euch bewirkt? Sogar Verantwortung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Vergeltung. Ihr habt in allem bewiesen, dass ihr an der Sache rein seid. Nun, damals sollte man in diesem Haus Lehm abkratzen, den hinausschütten. Und ich glaube, wenn wir das neutestamentlich dieser geistlichen Anwendung auf uns beziehen, da geht es eben darum, dass die Versammlung Leid trägt, dass da Eifer ist, die Sache gottgemäß in Ordnung zu bringen, dass da Unwillen über das Böse ist, dass da auch ein gewisses Miteinsmachen, ein damit verbundenes Bekenntnis da ist. Nein, man kann darüber nicht leichtfertig hinweggehen. Man kann daraus keinen Verwaltungsakt machen, sondern es muss dieses Leidtragen vorhanden sein. Noch etwas soll geschehen, Vers 42, man soll andere Steine nehmen und sie anstelle der Steine einsetzen und man soll anderen Lehm nehmen und das Haus bewerfen. Ich glaube, wir können es so sagen, wenn wir auf der einen Seite dieses Leidtragen wirklich und von Herzen haben müssen, soll es auf der anderen Seite nicht dazu führen, dass wir nicht mehr im Guten tätig sind. Das ist nämlich auch die Gefahr. Man denkt, es ist alles so schlimm, alles so traurig, alles so, nein, es hat alles keinen Zweck mehr. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Gott möchte, dass wir weitermachen mit dem Guten, dass wir weitermachen mit der Arbeit im Guten. Steine hinzufügen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir diese Bilder so geistlich auslegen, geistlich anwenden. Wir können natürlich keine Gläubigen herzubringen und sie einsetzen oder Menschen herzubringen, dass sie gläubig werden. Aber wir können die gute Lehre bringen. Wir können das Evangelium weitersagen. Wir können die gute Belehrung aus Gottes Wort, die gesunde Lehre weitergeben und es dann Gott überlassen, dass er wirkt. Dann kann er welche dazufügen, die kommen, die zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, vielleicht durch einen Kalender, gerade jetzt ja aktuell, oder durch eine Begegnung am Büchertisch. Oder er kann dafür sorgen, dass jemand dazukommt, der vorher nicht da war. Der war vielleicht schon errettet, aber er war nicht mitgekommen. Das kann der Herr bewirken. Und so kann die Lücke geschlossen werden in diesem Sinn. Nochmal, es gibt diese Wahrheit im Neuen Testament, dass der Herr Jesus sein Haus baut und er fügt die lebendigen Steine hinzu. Ja, Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, das tut der Herr. Es gibt aber auch den Aspekt, dass wir bauen, aber wir können nicht Steine herzubringen. Wir sind nicht in der Lage, Menschen zu bekehren, geht nicht. Aber wir können gute Lehre bringen, gute Belehrung, das Evangelium, die gesunde Lehre des Wortes Gottes, den Samen ausstreuen, in dem Sinn arbeiten und dann dem Herrn überlassen, dass er Menschen hinzufügt. Diese beiden Punkte sind wichtig, wenn eine solche Situation entsteht. Einmal dieses Leid tragen, aber das andere auch Mut fassen, um im Positiven zu arbeiten. Ich möchte mal zwei Stellen lesen aus dem Alten Testament, wo wir beide Aspekte finden. Einen aus dem Buch Josua. Das ist auch eine traurige Situation im Volk Gottes. Und der Josua, der Führer in dem Volk, ist darüber sehr traurig. Josua 7, da haben wir den einen Punkt, und der war gut. In Vers 6, Josua 7, Vers 6, und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der Lade des Herrn auf sein Angesicht zur Erde bis zum Abend. Er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Aber dann kommt auch der zweite Punkt, Vers 10. Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Nun, Josua hatte diese Haltung des Leidtragens, aber Gott sagt, du musst auch handeln. Das Handeln in meinem Sinn ist auch erforderlich. Dann finden wir was Ähnliches bei Esra, als dieser kundige Schriftgelehrte nach Jerusalem kommt, Kenntnis bekommt von der Situation da, traurig ist über viel Unordnung, viel Sünde im Volk. Und da steht in Esra 9, zuerst Vers 3, als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Gewand und mein Oberkleid und raufte mir Haare meines Hauptes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Er trug wirklich Leid. Das Zweite, was er tut, er geht zu Gott im Gebet. Ab Vers 6, er drückt seine Scham aus. Ich schäme mich und scheue mich. Und er spricht ein Bekenntnis aus über das, was geschehen war. Und dann kommt Kapitel 10. Der Esra betet, bekennt, weint. Und dann kommen viele zu ihm. Er hat also nicht irgendwie da eine Aktion organisiert, sondern seine persönliche Demütigung war zum Anziehungspunkt geworden für viele, die auch so empfanden. Und dann steht Vers 4, dass man ihm sagt, steh auf, denn dir obliegt die Sache und wir werden mit dir sein, sei stark und handle. Also einerseits Leid tragen, aber andererseits auch im Guten, im Sinne Gottes tätig sein, aktiv sein und weiterarbeiten. Ja, der Böse musste hinausgetan werden. Es musste begleitet sein mit diesem Leidtragen, aber es sollte dann auch wieder repariert werden. Nun, soweit so gut. Es konnte sein, dass das Übel jetzt geklärt war, dass es nicht weiter um sich gegriffen hatte. Und dann würde der Priester das Haus wieder für rein erklären. Das Übel war heil geworden. Es konnte aber auch sein, dass es doch noch nicht gelöst war. Es konnte sein, dass dieser Aussatz wieder aufbrach und dass sich dadurch zeigte, dass das ganze Haus verdorben war. Wir haben das eben schon gesehen. Blick auf das Volk Israel, dann musste das Haus niedergerissen werden. Israel wurde als Volk beiseite gesetzt und unter die Nationen zerstreut. Die Christenheit wird gerichtet von dem Herrn Jesus. Und wenn es um diese Auslegung oder Anwendung im Blick auf eine örtliche Versammlung geht, dann kann es sein, dass ein solches Zusammenkommen nicht mehr als ein Zusammenkommen als Versammlung anerkannt werden kann. Es kann sein, dass es zum Abbruch der Gemeinschaft kommt, wenn das Böse nicht gottgemäß gerichtet wird. Wenn das Haus durch den Aussatz charakterisiert ist, dann kann es dazu kommen, dass ein Abbruch der Gemeinschaft nötig ist. Der Jesus deutet ein solches Gericht an, zum Beispiel in dem Sendschreiben an Ephesus. Nach außen sah alles super aus. Nach außen alles top. Wir hatten keinen Grund gefunden, irgendwas zu bemängeln. Aber der Herr sah tiefer. Er sah in das Herz. Und er sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Und der Herr weiß, was sich daraus alles ergeben kann. Wenn dieses Abweichen im Herzen da ist, dann ist alles andere nur noch ein weiterer Schritt in dieser schlechten Entwicklung. Und dann sagt er, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich deinen Leuchter wegrücken von seiner Stelle. Das heißt, er würde das nicht mehr anerkennen als ein Leuchter, ein Zeugnis, ein Ausdruck von dem, was er als Versammlung, als Haus Gottes sieht. Dieses Gericht, das kündigt der Herr an. Er würde das auch ausführen. Er würde den Leuchter wegrücken. Sowas tun Menschen nicht. Er tut das. Aber wir Menschen haben schon die Verantwortung, das zu erkennen, Und wenn der Herr das tut, dann müssen wir uns auch dementsprechend verhalten. Nun, diesen Fall könnte es geben. Wir merken, dass es ernst ist. Wir merken, dass es verschiedene Schritte gibt. Wir merken, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass durch dieses Ausreißen der Steine wirklich Heilung geschieht und dieses Haus wieder für rein erklärt werden kann. Was soll dann geschehen? Wenn Aussatz an einer Person gewesen war und diese Person war befreit worden davon, dann beschreibt Kapitel 14, Vers 1 bis 32, also 32 Verse, beschreiben uns, was dann zu tun ist. Wenn es um ein solches Haus geht, wird auch beschrieben, was zu tun ist. Und das hatten wir gelesen, Vers 49 bis 53. Es ist ein gewisser Unterschied. Bei einer Person, da mussten Dinge am ersten Tag getan werden, da mussten Dinge am achten Tag getan werden. Das findet sich hier nicht. Es gibt keinen siebten Tag, keinen achten Tag. Aber die Kernelemente in Verbindung mit Reinigung, die finden wir wieder. Und diese Kernpunkte, die würde ich gerne am Schluss noch kurz vorstellen. Diese Kernpunkte weisen alle auf den Herrn Jesus hin. Und von ihm hatten wir gesungen, von der Leidensnot, in die er gekommen ist, in die er gekommen ist, um dieses Problem des Aussatzes lösen zu können. Sein Werk am Kreuz und seine Auferstehung sind die Grundlage dafür, dass alle Sünde vergeben ist und dass es auch Reinigung gibt. Und das finden wir jetzt hier. Wir finden in Vers 49, dass zwei Vögel genommen werden sollen. Der eine Vogel sollte geschlachtet werden. Dieser Vogel spricht von dem Herrn Jesus und seinem Tod am Kreuz. Der zweite Vogel sollte lebend fliegen gelassen werden. Er spricht von dem Herrn Jesus, der auferstanden ist und jetzt im Himmel ist. Zwei Vögel. Und sie zeigen uns zwei Seiten von dem Herrn Jesus. Es sind Vögel. Vögel, das sind Tiere, die ihren Lebensraum, den Himmel als Lebensraum haben. Sie zeigen uns den Herrn Jesus als den, der vom Himmel auf die Erde kam. Und wie gesagt, der geschlachtete Vogel, der Herr Jesus, der vom Himmel auf die Erde kam, um hier am Kreuz dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Aber der Jesus, der auch auferstand, und jetzt wieder zurückgekehrt ist in den Himmel. Und wenn wir jetzt keine Einzelheiten weiter sehen würden, wäre das schon genug. Da wäre das schon Grund für Dankbarkeit und Anbetung. Wenn wir ein tiefes Bewusstsein haben von dem Problem, was uns der Aussatz vorstellt. Wie gesagt, damals ging es um eine Krankheit oder um ein Haus, das irgendwie beschädigt war. Aber im übertragenen Sinn für uns zeigt uns der Aussatz, was die Sünde macht. Und wenn wir davon einen Eindruck haben, auch von dieser elenden Situation eines Aussätzigen, außerhalb des Lagers, außerhalb jeder Gemeinschaft, mit zerrissenen Kleidern, mit verhülltem Mund, aber dann rufen, unrein, unrein, oder dieses Haus, im schlimmsten Fall abgebrochen. Und da sind wir dem Herrn Jesus dankbar, dass er gekommen ist, um dieses Werk zu vollbringen, durch das wir rein sein können. Durch das dieses Problem der Sünde mit ihren schrecklichen Folgen gelöst ist. Ja, er ist der, der vom Himmel auf die Erde kam. Was sollte noch genommen werden? Zedernholz und Karmesin und Hysop. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Deswegen schlage ich die Stelle jetzt mal nicht auf, aber es gibt, ich glaube, am Anfang des zweiten Buches der Könige eine Stelle, wo etwas über den Salomo, diesen weisesten Mann, diesen mächtigen König, gesagt wird. Und dieser weise Mann, dieser Salomo, der hat ja, ich glaube, 3000 Sprüche und 1005 Lieder gedichtet. Und er hat über alles was geschrieben. Und dann steht da, vom Hysop, der an der Mauer wächst, bis zur Zeder, die auf dem Libanon ist. Was soll damit gesagt werden? Damit soll gesagt werden, er hat von der kleinsten und geringsten Pflanze bis zur stattlichsten und größten Pflanze hat er was geschrieben. Zedernholz spricht von was Großem, was Starkem, was Mächtigem. Und es spricht von den Vorzügen des Menschen, des natürlichen Menschen. Da gibt es manche Vorzüge, oder? Gibt manches, was Menschen fertiggebracht haben. Erfindungen, Leistungen, ob im Sport oder in der Musik oder sonst in einem kulturellen Bereich. Da gibt es manches Große, oder? Große Menschen, Männer und Frauen, Zedern, Hysop, ja, es gibt auch viel Kleines, Schwaches, wo man kaum drüber spricht, wo, ja, Schwachheit da ist. Und dann Karmesin. Und zum Karmesin lese ich noch zwei Stellen. Ich lese eine Stelle aus dem zweiten Buch Samuel. Das ist dieses Lied, das David angestimmt hat, als Saul und Jonathan im Kampf gefallen waren. Und da wird etwas von dem gesagt, was der Saul fertiggebracht hatte. 2. Samuel 1, Vers 24. Töchter Israels weint um Saul, der euch kostbar kleidete in Karmesin. Saul war ein natürlicher Mensch. Saul war kein Gläubiger. Aber Saul hat auch was fertiggebracht. Das war ja ein Mann mit Vorzügen, oder? Der war relativ groß, der war schön, und der hat was fertiggebracht. Der hat die Israeliten in Karmesin gekleidet. Das war ein gewisser Luxus, ein gewisser Wohlstand, den er geschaffen hat in seiner Herrschaftszeit. Ja, der Mensch kann sich manches schaffen, manches möglich machen, auch ohne Gott. Geht. Aber das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn es ein gewisser Wohlstand, eine gewisse Ehre, ein gewisser Vorzug ist, aber ohne Gott. Ich lese noch einen Vers aus Psalm 22 und vielleicht fragt ihr euch im ersten Moment, warum ich den in diesem Zusammenhang lese. Ich möchte es dann kurz erklären. Dieser Psalm, der prophetisch von dem Herrn Jesus spricht, da klagt der Herr Jesus im Psalm 22, Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Das zeigt die Erniedrigung des Herrn Jesus. Er sagt, ich bin ein Wurm. Und wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt mit Karmesin, der wird finden, dass man diesen Farbstoff wahrscheinlich dadurch gewann, dass man Würmer zerstoßen hat und aus dem, was dann übrig blieb, diese Farbe hatte, um den Stoff in dieser Karmesinfarbe zu färben. Und hier bringen wir jetzt die beiden Punkte zusammen. Etwas, das der Saul fertigbrachte und geben konnte an Vorzügen. Und der Jesus, der sagt, ich bin ein Wurm. Auch eine Verbindung zum Karmesin. Nun, der Jesus hat auf alle natürlichen Vorteile verzichtet. Er hat sich zu nichts gemacht, um Gottes Plan zu erfüllen. Nichts für sich, nichts von sich, sondern das, was Gott wollte. Saul, der brachte was fertig mit natürlichen Bemühungen, Bemühungen des Fleisches, der eigenen Anstrengung. Aber davon gab es bei dem Herrn Jesus gar nichts. Nun, wenn Zedernholz und Hysop und Karmesin in dieses Blut getaucht werden musste, dieses Blut des Vogels, der geschlachtet wurde, dann heißt es, dass alles, was vom Menschen kommt, ob es das Geringe ist oder das Hohe ist, ob alles das, was man in eigener Kraft vielleicht schaffen kann, alles Da muss das Todesurteil draufgeschrieben werden. Solche Sachen können nicht helfen, um vom Aussatz befreit zu werden. Keine menschliche Bemühung, keine menschliche Anstrengung. Und wir merken, dass das in der Christenheit ganz anders gemacht wird. Oder? Da gibt es kleine Dinge, da gibt es aber auch große Dinge, wo man denkt, da kann der Mensch was tun, um im Blick auf die Sünde, im Blick auf den Aussatz im übertragenen Sinn, irgendwas fertig zu bringen. Aber er kann gar nichts fertig bringen. Auf alles muss das Todesurteil. Dieser Vogel wurde geschlachtet über lebendigem Wasser. Ich denke, es spricht von der inneren göttlichen Kraft, die in dem Herrn Jesus war. Und es spricht davon, dass er gezeugt und gesalbt war mit heiligem Geist und alles, was er tat, in der Kraft des Geistes tat. Und dann sollte das Zedernholz, der Ysop und auch der lebende Vogel in dieses Blut und in dieses Wasser getaucht werden. Das Haus sollte 7-mal besprengt werden, also ein vollkommenes Zeugnis im Blick auf die Wirkung des Werkes des Herrn Jesus. Und dann sollte der lebende Vogel, der hatte jetzt etwas von diesem Blut so an seinen Federn, auch etwas von dem Wasser, und jetzt flog er in das Feld. Oder was steht hier, nicht in das Feld? Er flog doch ins freie Feld. Steht doch da so, ja, ins freie Feld. Weg war er, weg war er. Und wir singen mit Freude, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Er lässt mich in Freiheit gehen. Und die Bestätigung dafür, dass sein Werk am Kreuz angenommen ist, ist die Auferstehung. Das ist die Bestätigung Gottes, dass sein Werk angenommen ist. Und das lässt mich in Freiheit gehen. Ja, es ist das Werk des Herrn, seine Person, die diese Lösung im Blick auf dieses Problem bringt. Es geht bei der Anwendung dieser Sachen nicht um das Heilmachen von dem Aussatz. Wir haben gesehen, das ist Gottes Werk, nur er kann Heil machen. Natürlich sollte ein Beitrag geleistet werden, zum Beispiel mit Ausreißen, mit Hinaustun. Ja, aber dass es ein Heilwerden von dem Aussatz war, das war ein Werk Gottes. Aber dann die Reinigung dessen, der unrein war, da werden diese Dinge getan und sie zeigen uns die Wirkung des Werkes des Herrn Jesus. Und wir merken, dass das Nachdenken über sein Werk und über seine Person uns diese Gewissheit geben, alles ist gut. Ja, wir denken dabei daran, in welche Leidensnot der Herr Jesus kommen musste. Wenn man diesen Vogel schlachtete, hatte man ein tiefes Empfinden von dem, was der Tod bedeutet. Ja, er ist wirklich in Leidensnot gekommen. Als er meine Sünden trug, als er zur Sünde gemacht wurde, als er in den Tod ging. Aber er ist auch auferstanden. Er ist der Sieger von Golgatha. Er lebt und ich darf wissen, es ist alles gut gemacht. Stell dir vor, du bist ein Israelit. Du erlebst es mit, wie dieser Vogel geschlachtet wird. Du erlebst es mit, wie dieses Blut gesprengt wird. Und dann siehst du den Vogel, den lebendigen Vogel, ins freie Feld fliegen. Was für ein Glück muss das für den Israeliten gewesen sein. Er wusste, ich bin rein. Und er konnte auf diesen lebenden Vogel blicken, wie er davonflog. Und er konnte daran denken, alles, was mir so Mühe gemacht hat, alles, was Unreinheit war, es ist weg. Es ist weg. Welche Freude und wie viel Freude haben wir im Herzen, wenn wir daran denken, Herr Jesus, du hast am Kreuz alles gut gemacht und jetzt lebst du. Du bist verherrlicht im Himmel und das ist die Grundlage für meinen Frieden mit Gott für meine Freude, für mein Heil, für Reinigung, für Heiligung. Herr Jesus, wir dürfen dich anschauen, der du jetzt verherrlicht bist im Himmel. Und dann wissen wir, es ist alles, alles gut gemacht.